Ja, wir haben gerade im Johannesevangelium gelesen, was Jesus alles durchgemacht hat, wie er misshandelt worden ist, wie er verachtet worden ist, wie man ihm die Dornkrone aufgesetzt hat, wie man ihn zum Ort führte, an dem er gekreuzigt werden sollte und wie er dann und zwei Verbrecher zu Rechten und Linken, wie sie dann gekreuzigt wurden. Wir wissen, die Kreuzigung war etwas sehr Grausames. Das Kreuz war eine Folter. Es war ein ganz schlimmer Weg, eine ganz schlimme Art und Weise, jemanden zu Tode zu verurteilen. Eine ganz schlimme Bestrafung, die nur den schlimmsten Verbrechern vorenthalten war. Ein Römer durfte so nicht bestraft werden, aber genauso wie ein schlimmer Verbrecher, wirklich wie ein Bösewicht, genau so wurde der Herr Jesus bestraft, obwohl er keine Sünde getan hatte, obwohl er kein Verbrechen getan hatte, und so starb er. Er rief aus, bevor er starb, das haben wir gelesen, er rief aus, es ist vollbracht. Und dass er das ausgerufen hat, das haben manche mitbekommen. Es war nicht so, dass er da ganz alleine war und niemand das hörte, sondern das haben andere gehört, zum Beispiel die Kriegsknechte. Verschiedene Personen, die beim Kreuz waren, hörten, wie der Jesus ausrief, es ist vollbracht. Die Frage ist aber, haben sie das verstanden? Und ich bin sicher, sie haben es nicht verstanden. Warum ruft er auf einmal aus, es ist vollbracht? Was ist denn vollbracht? Was ist eigentlich passiert? Das, was sie gesehen haben, war, Jesus wurde übel zugerichtet. Jesus wurde misshandelt. Sein Angesicht war entstellt. Man hat sich abgewendet, wenn man ihn angeschaut hat. So ist man mit Jesus umgegangen. Und dann ruft er aus, es ist vollbracht. Warum dieser Ausruf? Viele werden sich gewundert haben, was ist jetzt los? Was ist passiert? Was ist vollbracht? Manche haben vielleicht einfach es nicht verstanden und nicht weiter darüber nachgedacht. Aber diese Aussage wirft einige Fragen auf. Und die Bibel gibt uns Aufschluss darüber, was Jesus damit gemeint hat, mit dieser Aussage, es ist vollbracht. Und das wollen wir heute genauer betrachten. Ich möchte zuerst eine wahre Begebenheit erzählen. Und zwar erzählt das eine Missionarin, die war in einem Krankenhaus und dort sah sie einen Jungen, der hatte eine Entwicklungsverzögerung. Der sah aus wie 11 oder 12, aber der war wahrscheinlich schon 14 oder 15 und sie sprach ihn an, sie kam ins Gespräch und er hörte sehr gerne zu, als sie ihm erzählte, was der Herr Jesus getan hatte. Er hörte sehr gerne zu, als sie ihm erzählte, dass der Jesus litt, dass der Jesus ans Kreuz ging, dass der Jesus starb. Und dieser Junge war überzeugt, das ist wichtig. Er war überzeugt, es war nötig, dass der Herr Jesus das tat, dass der Jesus ans Kreuz ging. Er sprach aber dann nicht nur davon, sondern er sprach von Buße, von Bekenntnis, von Sakramenten und brachte damit zum Ausdruck, auch das alles sei nötig, aber sicher, das, was Jesus getan hat, das war nötig. Ich möchte darauf nachher noch zurückkommen, aber nun einige Bibelstellen betrachten, die uns aufzeigen, was ist eigentlich geschehen da am Kreuz? War es einfach nur eine Hinrichtung, wo Jesus hingerichtet worden ist und gestorben ist? Oder passierten dort noch viel mehr Dinge, die wir gar nicht mit unseren Augen beobachten könnten, wenn wir damals dabei gewesen wären? Und genau das ist der Fall. Die Bibel sagt uns in 1. Johannes 4, Vers 10 folgendes. Ich lese Verse 9 und 10. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Hier sagt uns Johannes, der Herr Jesus wurde geschickt in diese Welt, damit wir durch ihn leben sollten, damit wir das wahre Leben durch ihn empfangen. Und in Vers 10 wird uns beschrieben, worin diese Liebe besteht. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, nicht wir haben uns vor Gott angenehm gemacht durch unsere Werke und Bemühungen, sondern er hat uns geliebt und hat seinen Sohn gesandt als Sühnopfer für unsere Sünden. Somit war Jesus ein Sühnopfer. Das, was er dort am Kreuz getan hat, das war Sühne. Und wir kennen das Konzept von Sühne aus dem Alten Testament. Im Alten Testament wird immer wieder von Sühne gesprochen. Es wurden für bestimmte Vergehen wurden Sühnopfer verlangt, nämlich Tieropfer. Die wurden dann geopfert. Das Tier musste sterben. Und das ist ein Prinzip, das wir im Alten Testament sehen. Für Vergebung der Sünde ist Blutvergießen nötig. Das sehen wir im Alten Testament. Im Alten Testament deckte das Blut aber die Sünden nur zu, sodass Gott dann aufgrund dessen schon vergab, aber die Sünde war dadurch noch nicht ausgetilgt. Und das ist ein Unterschied zu dem Opfer, das Jesus vollbracht hat, das vollkommene Opfer. Das wirkt Sühne auch in dem Sinne, dass die Sünde ausgelöscht wird, dass sie ausgetilgt wird, dass das Sündenproblem gelöst wird. Und in diesem Sinne war Jesus das Sühnopfer. Deswegen wurde er gesandt als Sühnopfer für unsere Sünden. Jesus hat also den Zorn des Vaters zufriedengestellt durch sein Sühnopfer. Es war ein Opfer, das Gott angenommen hat. Das wird bewiesen durch die Auferstehung des Herrn Jesus. Und durch dieses Sühnopfer können wir in den Genuss der Vergebung kommen. Es ist ja nicht so, dass alle Menschen automatisch erlöst werden und alle Menschen automatisch in den Himmel kommen, sondern nur diejenigen, die den rettenden Glauben haben, die von Neuem geboren sind, die haben dann auch Vergebung. Und das sehen wir im Kolosserbrief, Kolosser 2, ab Vers 13. Da heißt es, er hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Also erstmal wird zum Ausdruck gebracht, ihr wart tot. Was heißt das, ihr wart tot? Wir wissen, durch den Sündenfall kam der Tod in die Welt. Und Gott hatte zu Adam gesagt, an dem Tag, an dem du von der verbotenen Frucht isst, wirst du sterben. Er hat dem Adam den Tod angedroht. Und durch den Ungehorsam Adams kam der Tod in die Welt. Und das ist erstmal geistlicher Tod. Tod heißt Trennung. Wenn ein Mensch stirbt, dann verlässt die Seele seinen Körper und die Seele wird von dem Körper getrennt. Das ist Tod, Trennung von Körper und Seele. Aber Tod heißt auch geistliche Trennung, nämlich Trennung des verlorenen Menschen von Gott. Alle Menschen sind in diesem getrennten Zustand, wenn sie auf diese Welt kommen. Jeder Mensch ist tot in Übertretungen und Sünden. Zu der Trennung, zu dieser Sünde Adams kommt natürlich noch die persönliche Sünde hinzu. Niemand kann sich rausreden und sagen, ich persönlich habe aber mir nicht zu Schulden kommen lassen. Jeder hat persönlich gesündigt, Tag für Tag, Stunde für Stunde. Deswegen waren wir tot in Übertretungen und Sünden. Und er sagt hier, er hat euch, die ihr tot wart, in Übertretungen, in dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm, nämlich mit Jesus, lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Aber wieso vergab er diese Übertretungen? Wie vergab er die? Und wir lesen weiter in Vers 14. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Er spricht hier von einer Schuldschrift. Eine Schuldschrift, die gegen uns gerichtet war. Man kann also sagen, jeder Mensch hat eine Schuldschrift und diese Schuldschrift richtet sich gegen ihn. Die klagt uns an, diese Schuldschrift. Je mehr wir sündigen, desto mehr Anschuldigungen werden auf dieser Schuldschrift festgehalten. Und diese Schuldschrift ist gegen uns gerichtet, sie verurteilt uns und bringt uns letztendlich ins ewige Verderben. Das ist diese Schuldschrift, von der hier gesprochen wird. Und jetzt heißt es hier, er hat sie ausgelöscht. Wie wurde sie ausgelöscht? Indem er sie ans Kreuz heftete. Und das ist ein interessanter Ausdruck. Denn wir wissen, wenn ein Verbrecher hingerichtet wurde, dann wurde seine Schuld ans Kreuz genagelt. Die Anklage dessen, wofür er hingerichtet wurde, wurde ans Kreuz geheftet. Wenn also da ein Mörder hing, dann stand dort Mörder. Dieser war ein Mörder. Dieser wird hingerichtet, weil er ein Mörder war. Und so wurde das Verbrechen ans Kreuz geschrieben und diejenigen, die vorbeikamen und dahin schauten, die wussten, das ist jetzt ein Mörder. Der hängt hier wegen Mordes. Bei dem Herrn Jesus stand auch etwas, das haben wir gelesen. Es stand König der Juden. Jesus Christus, der König der Juden. Jesus von Nazareth, der König der Juden. Das stand am Kreuz. Also es stand kein Verbrechen da. Und das hat den Juden nicht gepasst. Deswegen sagten sie zu Pilatus, schreib doch nicht König der Juden. Schreib, dieser hat gesagt, er sei ein König der Juden. Also sie wollten, dass dort wirklich eine Anklage stand, auch bei Jesus. Aber Pilatus sagte, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Die Anklage gegenüber Herrn Jesus war also König der Juden. Nicht ich habe gesagt König der Juden, sondern König der Juden. Jeder von uns hätte es verdient, am Kreuz zu hängen. Und da würde eine riesige Liste an Verbrechen stehen, würde ans Kreuz geheftet werden. Und so hätten wir den Tod verdient und nicht nur den Tod, sondern die ewige Verdammnis. Und jetzt heißt es hier, unsere Schuldschrift, die Schuld, die gegen uns steht, die Sünden, die wir getan haben, die wurde ans Kreuz geheftet. Ja, an wessen Kreuz? An das Kreuz der Verbrecher? An unser eigenes Kreuz? Nein, an das Kreuz Jesu. Diese Anklagen wurden an das Kreuz Jesu geheftet und aus dem Weg geschafft. Und das bezieht sich natürlich auf diejenigen, von denen es hier heißt, dass sie lebendig geworden sind. Also auf die Gläubigen. Jeder Gläubige, der von Neuem geboren ist, der darf wissen, dass all seine Sünden ans Kreuz geheftet worden sind und aus dem Weg geschafft worden sind. Es gibt nichts mehr, was gegen ihn vorgebracht werden könnte im Gericht. Und das ist natürlich gleichzeitig eine Aufforderung an denjenigen, der nicht glaubt, sein Vertrauen auf den Herrn Jesus zu setzen, auf das, was der Herr Jesus für ihn getan hat, um sicher zu sein, auch meine Schuld wurde aus dem Weg geschafft. Auch meine Schuld hing am Kreuz des Herrn Jesus. Wenn man da keine Gewissheit hat, dann ist man in einem schlimmen Zustand. Dann kann man sich vergleichen mit dem Verbrecher, der am Kreuz hing und der Jesus gelästert hat, der ihn abgelehnt hat bis zuletzt. Und wie schön ist es zu wissen, wenn wir wissen, er hat es aus dem Weg geschafft. Alle Sünden. Und die Frage ist, auf dieser Schuldschrift standen dort wirklich alle Sünden? Vergangene, gegenwärtige, zukünftige? Ja, er hat alles aus dem Weg geschafft. Deswegen darf ein Gläubiger auch Gewissheit haben, wo er eines Tages sein wird, weil auch die zukünftigen Sünden bereits erledigt sind. Die Bibel sagt uns an keiner Stelle, dass eine neue Schuldschrift erstellt wird mit neuen Sünden. Nein, es ist alles aus dem Weg geschafft. Die Bibel sagt natürlich, ein Gläubiger kann wieder sündigen und soll die Sünde dem Herrn bekennen, aber dadurch schafft er nicht eine neue Schuldschrift aus dem Weg, sondern dadurch bringt er seine Beziehung zum himmlischen Vater wieder in Ordnung. Das sagt uns 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Das heißt aber nicht, es wird nochmal eine Schuldschrift ans Kreuz geheftet, in dem Moment, wo wir es bekennen. Es ist alles schon erledigt. Es ist alles aus dem Weg geschafft. Dann lesen wir Vers 15. Da heißt es, als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Das Werk am Kreuz war gleichzeitig ein Sieg. Und ein Aspekt dieses Sieges war, dass der Herr Jesus den Teufel und die finsteren Mächte besiegt hat. Und auch dieser Sieg hat verschiedene Facetten. Aber ich möchte hier nur eine herausheben, nämlich die, die hier im Zusammenhang steht. Und zwar wissen wir, dass der Widersacher die Gläubigen anklagt vor Gott. Er klagt sie an. Und allgemein ist er der Ankläger. Er klagt an. Und wenn es Sünde gibt, die er anklagen kann, dann hat er auch Grund anzuklagen. Aber auch hier hat der Herr Jesus gesiegt, indem er das Sündenproblem gelöst hat, hat der Widersacher keine Handhabe mehr gegen die Gläubigen in der Hand. Er ist besiegt. Er ist natürlich auch in vieler anderer Hinsicht besiegt, aber dies ist ein Punkt. Das Werk am Kreuz war nicht nur ein Sieg über den Teufel, sondern auch über den Tod. Davon lesen wir in 2. Timotheus 1, ab Vers 9, das ist die Stelle, die der Jürgen schon vorgelesen hat. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Der Herr Jesus, er hat genau das getan. Er hat dem Tod die Macht genommen. Gläubige müssen trotzdem noch sterben, wenn sie nicht entrückt werden. Müssen sie trotzdem noch in den Tod gehen. Aber dieser Tod hat nicht diese Endgültigkeit, die sie oft eben für Ungläubige hat, sondern es ist der Übergang von dieser Welt in die Ewigkeit. Es ist der Übergang in die Herrlichkeit. Und ich habe gesagt, für einige hat es diese Endgültigkeit, nämlich weil sie keine Hoffnung haben. Andere haben eine falsche Hoffnung. Sie hoffen, irgendwo hinzukommen, wo es schon gut sein wird. Man spricht oft davon, wenn jemand krank war und viel gelitten hat und dann stirbt, aber im Unglauben stirbt, dann sprechen viele davon, er ist jetzt erlöst. Das ist nicht biblisch. Biblisch gesehen ist er nicht erlöst, sondern jetzt kommt erst das wirklich Schlimme. Jetzt kommt erst das wirkliche Leid, die ewige Verdammnis, das ewige Leiden. Und das nennt die Bibel den zweiten Tod. Das ist der zweite Tod, der ewige Tod. Und auch diesem zweiten Tod, nämlich der Hölle, hat der Herr Jesus die Macht genommen. Er hat ihn entmachtet, sodass ein Gläubiger nie mehr Angst haben muss, in die Hölle zu kommen. Er weiß, er braucht weder Angst vor dem ersten Tod, vor dem Übergang zur Herrlichkeit, noch vor dem zweiten Tod zu haben, denn er wird bei dem Herrn sein. Zusätzlich war das Erlösungswerk ein Sieg über die Sünde. Davon lesen wir im Römerbrief und vielen anderen Stellen. Ich möchte Römer 6 dazu aufschlagen. In Vers 5 lesen wir, denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Und dann ab Vers 11, also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. So soll die Sünde nun nicht mehr herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Der Jesus hat am Kreuz die Macht der Sünde gebrochen, sozusagen die Sünde besiegt. Er, der ohne Sünden war, hat das Sündenproblem gelöst und hat die Macht der Sünde gebrochen, sodass wir durch den Glauben an dieses Werk und durch den Glauben auch daran, dass er genau das getan hat, Sieg über die Sünde haben dürfen. Nicht in dem Sinne, dass wir nicht mehr sündigen, aber durchaus so, dass, wenn wir dem Herrn nachfolgen, dass die Werke, die wir aufgefordert sind zu tun, diese nicht aus eigener Kraft tun, sondern durch die Kraft des Herrn Jesus. So sollte es sein. Der Gläubige ist natürlich in einem Konflikt, dass er immer wieder in Gefahr ist, aus eigener Kraft zu handeln. Und dann ist er aufgefordert, haltet dich dafür, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Das ist Glaube. Da sollen wir glauben. Genauso wie wir glauben, dass wir Vergebung haben, dass wir erlöst sind, genauso sollen wir glauben, dass wir für die Sünde tot sind und so Sieg haben über die Sünde. Das hat der Herr Jesus am Kreuz gleich miterledigt. Er hat also nicht nur die Vergangenheit in Ordnung gebracht, sondern er hat auch unser jetziges Leben, unsere Nachfolge des Herrn miterledigt. Und so braucht niemand Angst haben, wenn er überlegt, ja, soll ich mein Vertrauen auf das Erlösungswerk setzen oder nicht? Es kann ja sein, es wird viel zu schwer für mich. Der Jesus sagt, natürlich gibt es eine Last zu tragen, aber er trägt diese Last mit. Sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht, sagt er selbst zu denen, denen er zuruft, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Also wir haben hier auch Sieg über die Sünde, also Sieg über den Teufel, Sieg über den Tod, Sieg über den zweiten Tod und Sieg über die Sünde. Das war auch das Werk am Kreuz. Und passend dazu sagt die Bibel über die Gläubigen, dass die Gläubigen stellungsmäßig schon vollendet sind. Davon lesen wir sehr viel im Hebräerbrief. Hebräer Kapitel 10, ich lese aus Kapitel 10 zwei Verse, nämlich Kapitel 10 und 14. Erst Vers 10, Hebräer 10, 10. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für allemal. Welcher Wille ist gemeint? Der Wille Gottes, den der Herr Jesus tun möchte. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt. Durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, also durch das Opfer, das er gebracht hat, sind Gläubige für geheiligt. Und zwar ein für allemal. Die Heiligung stellungsmäßig ist erledigt. Ein für allemal ist der Gläubige geheiligt. Stellungsmäßig muss er nicht immer wieder und immer wieder und immer wieder geheiligt werden. Das hat der Jesus auch am Kreuz miterledigt. Auch das ist vollbracht. So wird es auch in Vers 14 zum Ausdruck gebracht. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Also oben steht, wir sind geheiligt. Und in Vers 14, die, die geheiligt werden, sind für immer vollendet. Für immer. Nicht nur zeitlich begrenzt, sondern sie haben alles geschenkt bekommen. Sie sind für immer vollendet. Jeder, der gläubig ist, darf das wissen und darf sich darüber freuen.